Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Dr. Marc Weinert zum Thema 101 Perlen aus dem Rettungsdienst und was du daraus für deinen klinischen Alltag mitnehmen kannst. Viel Spaß beim Zuhören.
Dann sage ich herzlich willkommen im Klinisch Relevant Podcast. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe die Ehre, dass heute ein weiteres Mal der Marc Weinert bei uns zu Gast ist im Podcast. Lieber Marc, schön, dass du da bist. Du bist ja sowas wie ein Co-Host, könnte man sagen. Du bist ja schon oft bei uns zu Gast gewesen, hast schon viele spannende Sachen geteilt von dir. Und heute, ja, bist du auch da, weil du ein alter Tausendsasser bist und wieder ein Buch geschrieben hast. Und dieses Buch ist eigentlich eine Fortsetzung, was heißt eigentlich? Es ist eine Fortsetzung einer Reihe, die du gestartet hast. Es gibt ein Buch von dir, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, 101 Perlen der Anästhesie. Da hast du auch schon mal kleine Podcasts bei uns zu veröffentlicht. Und jetzt gibt es ein neues Buch. Und das ist auch direkt so in der Rettungsdienst-Hitliste bei Amazon total hoch eingestiegen. 101 Perlen des Rettungsdienstes. Und darüber wollen wir ein bisschen sprechen. Als Einstiegsfrage vielleicht an dich, Marc. Wie bist du auf diese Idee gekommen, diese Serie zu starten mit den 101 Perlen?
Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf, Kai. Das ist eine gute Frage. Wie bin ich auf die Idee gekommen? Die Idee kommt daher, dass ich total auf klinische Sprüche, Merksprüche und Aphorismen stehe. Ursprünglich wollte ich das 101 Anästhesie-Aphorismen nennen, weil ich das auch noch mit Alliteration schön fand. Und das war auch eine Zeit lang der Arbeitstitel. Und dann habe ich das dem PJler gezeigt. Und dann hat er gefragt, was ist ein Aphorismus? Und dann habe ich gedacht, okay, gut, wenn du meine Zielgruppe bist, ist das nicht gut. Und dann habe ich jemand anders gefragt, was er von dem Titel hält, 101 Anästhesie-Aphorismen. Und er hat dann gefragt, was ist ein Aphorismus? Und dann habe ich gedacht, okay, gut, das fällt dann als Titel aus. Und dann gab es auf Englisch tatsächlich so ein Buch, das hieß Anesthesia Pearls. Schon lange aus dem Handel draußen. Und ich habe auch sonst, war das lange Zeit die Literaturform, die ich gut fand. Von Flaubert gibt es Aphorismen und von Martin Walser gibt es welche. Und das war immer was, weil ich mag die etwas, was jemand für sich als Wahrheit erkannt hat, irgendwie pointiert auf ein paar Worte zusammengedampft und die einen selber zum Nachdenken und als Sprungbrett für eigene Gedanken dient. Und das fand ich immer schon gut. Also seit ich 16 bin oder so. Und dementsprechend habe ich auch solche im Studium gesammelt und habe auch ein Notizbuch, wo ich sonst solche reinschreibe, die nichts mit der Medizin zu tun haben. Und irgendwann habe ich gedacht, ich finde auch die Zahl gut, weil das so manchen inneren Monk wahnsinnig macht, warum das jetzt nicht 100 sind. Aber allein das finde ich schon gut. Und mein Geist selber ist auch so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, mein Geist selber ist ziemlich sprunghaft und deshalb finde ich auch die Idee mit dem Sprungbrett zu neuen Ideen gut. Ich habe ADS als in der Schule schon lange diagnostiziert von mehreren Gutachtern. Also ich habe das auch schriftlich und erwachsen kann ich damit ganz gut leben und arbeiten, aber wenn es sozusagen frei Flow ist, dann sind es halt Sprüche. Aber der Spruch selber allein ist halt manchmal ein bisschen flach und deshalb hat mich gereizt, was steckt sozusagen dahinter, wenn es medizinische Sprüche sind. Und dann habe ich geguckt, ob es zu den Sprüchen, die man so aus dem Rettungsdienst kennt und die Leute aus der, die aus der Praxis weitergeben, weil sie sagen, das stimmt so für mich oder das hilft mir oder das ist ein sinnvoller Spruch, manchmal ist auch nur witzig. Und habe geguckt, ob es dafür wissenschaftliche Evidenz gibt. Und erstaunlich häufig gibt es dafür Studien. Und so kam es zu den Büchern. Frage beantwortet.
Total gut. Ich liebe das genauso wie du. Ich mag solche Sprüche, wenn die dann auch noch so einen lustigen Twist vielleicht haben. Ne? Also so ein bisschen was zum Lachen dabei. Und trotzdem, ja, so eine runter destillierte Wahrheit. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, deswegen mag ich deine Bücher auch so gerne. Wie ist das denn mit dir? Also ich habe ja schon gesagt, du bist Tausendsasser, du bist Arzt, du bist Anästhesist, du bist Notfallmediziner, du bist Intensivmediziner und du musst einmal erklären, also wie so dein Zusammenhang oder wie ist so deine Verbindung zum Rettungsdienst?
Wie ist meine Verbindung zum Rettungsdienst? Also im Gegensatz zu vielen anderen Medizinstudenten oder auch vielen, die Anästhesist geworden sind, bin ich vorher nicht Rettungsdienst gefahren. Aber ich habe mich im Studium lange auch nicht entscheiden können, was ist denn eigentlich das Fachgebiet, was ich machen möchte. Und erinnere mich noch ziemlich genau, wie ich früh morgens auf einer Party am Küchentisch saß und aus heiterem Himmel gefragt habe, wer einen schon recht erfahrenen Mitstudenten, der schon seit 6, 7, 8 Jahren Rettungsdienst fuhr, wer sind eigentlich die besten Notärzte? Und dann sagte der damals, ja, das sind natürlich Anästhesisten. Und damals war ich noch, es war noch vor Klinik, hatte von wirklich nichts eine Ahnung, gefragt, wieso? Und dann hat er gemeint, naja, weil die kleineren Sachen sind kein Problem. Und wenn es um Kreislauf und Beatmung geht, das ist ja das tägliche Brot von einem Anästhesisten. Und dann habe ich gedacht, ah, okay, gut. Und habe das mal so mitgenommen und habe dann im Laufe meines weiteren Studiums viel ausgeschlossen, was ich nicht machen wollte, Urologie, und habe so immer mehr ausgeschlossen und habe gedacht, aber ein Rettungsdienst, das interessiert mich schon und ich möchte auch Notarzt werden, warum fange ich nicht mit Anästhesie an? Und so bin ich deshalb aufgrund von diesem Gespräch in der Küche um 4 Uhr morgens bin ich dann Anästhesist geworden. Und es hat sich auch herausgestellt, dass Anästhesisten sich ganz gut eignen, Notarzt zu fahren. Es ist nicht so, dass ich sagen würde, dass ein Anästhesist der beste Notarzt ist, überhaupt nicht. Weil das kommt darauf an, was es für ein Notfall ist. Wenn es was Traumatologisches ist, dann ist vielleicht ein Unfallchirurg besser. Und wenn es was Internistisches ist, und die allermeisten sind ja internistische Notfälle, dann ist manchmal ein Internist besser. Es gibt auch Augenärzte, die fahren. Und es gibt auch Psychiater, die fahren. Und wenn die das gerne machen, dann machen die das nicht schlechter. Und wenn die Notfall haben, der aus ihrem Fachgebiet kommt, gerade Psychiater zum Beispiel, fast 10% sind irgendwie doch Psycheinsätze, wofür wir so gut wie keine Ausbildung haben, dann ist der da der Beste. Und ich bin ein totaler Fan davon, von der Idee, dass es dann irgendwann mal einen richtigen Notfallmediziner gibt, also auch einen Facharzt Notfallmedizin. Das ist, und der wäre dann wahrscheinlich mal der beste Notarzt.
Da haben wir auch schon mal einen Podcast zu gemacht, zu dem Facharzt Notfallmedizin. Aber anderes Thema. Wie sind so deine Erfahrungen mit der interprofessionellen, interdisziplinären Arbeit so im Rettungsdienst auf der Straße sozusagen?
Ja, auch da bin ich ein großer Freund vom Notfallsanitäter, von der Ausbildung, von dem 3-jährigen Lehrberuf. Wenn die fertig sind, dann können sie tatsächlich was. Und ich bin kein Freund davon, wenn ich noch nachgefordert werde, um durch die ganze Stadt mit Blaulicht zu fahren und am Schluss einfach noch irgendwo zu unterschreiben, weil ich noch irgendwo unterschreiben muss. Und ich finde, das könnte in Zukunft wirklich sehr gut ein Telenotarzt machen. Dafür muss ich nicht auch noch durch die Stadt fahren. mit einer wesentlich erhöhten Risiko für Unfälle, weil mit Blaulicht. Und das ist schon spannend, wie sich das Berufsbild überhaupt ändern wird und wie sich das, die ganze Notfallversorgung in Deutschland in Zukunft verändern wird. Völlig unabhängig davon, wie gut oder schlecht das Ganze in Zukunft finanziert werden wird. Ich muss sagen, mit den allermeisten Notfallsanitätern, die da draußen unterwegs sind, habe ich wirklich nur sehr gute Erfahrungen gemacht.
Hast du denn, du hast ja gerade erzählt, dass du sehr viel recherchiert hast für dein Buch, also dass du auch geguckt hast, okay, diese Weisheit, die du rauskristallisiert hast, die hat auch eine wissenschaftliche Evidenz. Gibt es auch so eigene Geschichten aus dem Rettungsdienst, wo du selber vor Ort warst, die da in das Buch reingeflossen sind?
Viele. Also
erzähl mal.
Viele, ich schreibe nicht immer so eine ganze Geschichte, weil das wäre ja dann wieder so ein Buch, aber wenn es so ein, also wäre dann ein eigenes Buch, und aber dafür gibt es nun wirklich schon genügend von Rettungssanitätern und Notärzten, die über ihre Einsatzgeschichten schreiben. Und aber ein Beispiel dafür ist zum Beispiel, wenn der Landwirt den Rettungsdienst gerufen hat, dann geht es um Leben und Tod. Das ist so ein Spruch. Und der entspricht, jeder, der fährt und schon mal einen Landwirt als Patient hatte, der er selber den Rettungsdienst gerufen hat, weiß, dass das stimmt. Weil sonst ruft er den nicht. Und an den ich mich erinnere, da hat die Scheune gebrannt, da wurde so ein bisschen geflext oder geschweißt und dann hat halt irgendwas Feuer gefangen und dann hat es gebrannt. Und als wir kamen, hatte der Landwirt schon selber den Brand gelöscht, hatte nur leichte Verbrennungen an beiden Händen und eine leichte Rauchgasvergiftung mit Hämoglobin von 10%. Also es kriegen starke Raucher auch hin, aber es gibt auch schon, also man kann dort auch noch bei 10% auch noch abwarten, aber es gibt auch schon Menschen, die da ordentlich symptomatisch sind. Und der wollte auf gar keinen Fall ins Krankenhaus, weil das Feuer sei gelöscht. Und ansonsten gäbe es ja auch noch was zu tun.
Du musst auch zu den Schweinen.
Ja. Wenn er selber den Rettungsdienst gerufen hätte, dann wäre es sicherlich um einiges schlimmer geworden noch.
Ich verstehe, ja. Das sind dann wahrscheinlich so Verletzungen mit, wo der Arm plötzlich dann fehlt und so.
Richtig. Und ja. Das... Wenn man das googelt, dann gibt es mehrere Landwirte, die mit ihrem abgetrennten Arm in eine Notaufnahme gefahren sind. Also das ist nicht nur einmal passiert auf der Welt, dass er dann selbst in die Notaufnahme kommt mit seinem Arm. Das ist erstaunlich.
Oh Mann, das ist verrückt. Ja, also das ist ein gutes Beispiel. Und das ist auch tatsächlich ein Spruch, der in dein Buch eingeflossen ist. Also, Landwirt sozusagen den Rettungsdienst ruft, dann ist Vorsicht geboten. Okay, ja. Mhm. Hast du noch eine andere Perle, die du mit uns teilen würdest, auch wenn wir das Buch jetzt noch gelesen haben?
Ja, klar. Zum Beispiel, die am häufigst übersehende Verletzung ist die zweite. Und das ist so ein bisschen überspitzt formuliert, dass wenn jemand eine sehr offensichtliche Verletzung hat, dass man was anderes, was nicht raussteht aus dem Körper oder wo man reingucken kann in den Körper, gerne mal übersieht. Und gerade eine Kopfplatzwunde kann wahnsinnig stark bluten und dann ist das ganze Gesicht voller Blut. Und ist sehr plakativ und dann übersieht man vielleicht die Radiusverletzung, die dabei ist noch, oder die HWS-Fraktur, die dabei ist, oder irgendwas in der Art. Und deshalb verdient jeder einen ordentlichen Bodycheck und nicht nur das Verbinden von dem, was man halt eben gerade so sieht, sondern dass man den ganzen Patienten anschaut, dass man auf den Rücken schaut. Gibt ja auch den schönen Spruch, keine Diagnose durch die Hose. Der ist auch da drin. Und gerade bei Polytraumen wird aus dem Grund nicht nur eine Secondary Survey, sondern eben auch noch eine Third Survey empfohlen, gefordert auf der Intensivstation. Und wenn man sich das studienmäßig anschaut, dann sieht man, dass in ungefähr 10% der Fälle Polytrauma-Patienten mindestens eine übersehene Verletzung hatten. Und da ist am häufigsten die Radiusverletzung. Aber es gibt genauso dann Fallberichte über übersehene HWS-Verletzungen, die dann deletär ausgehen können, wenn man nach 2 Wochen versucht, den Patienten zu extubieren und stellt fest, es ist gar keine Critical Illness Polyneuropathie, sondern der ist tetraplegisch, weil man ihn länger gelagert hat, ohne die HWS-Fraktur zu sehen. Und in ungefähr 10% der Fälle, wo was übersehen wurde, hat die Verletzung tatsächlich auch eine Relevanz fürs Outcome.
Voll spannend. Also das mit der Tetraparese, genau, das ist ein blöder Klassiker leider. Das kann passieren, wenn man nicht richtig hinguckt. Das Thema Kommunikation, Marc, ne, das ist ja auch ein Thema, das sich so, sag mal, durch zumindest den beruflichen Abschnitt, den ich von dir kenne, zieht.
Ja.
Da hast du ja auch ein tolles Buch zugeschrieben, fällt mir gerade ein. Ja. Der Ein-Minuten-Arzt und absolute Hör- und Leseempfehlung. Und ich kann mir vorstellen, im Bereich Rettungsdienst, im Bereich Notfallmedizin, dass Kommunikation, also was heißt, ich kann mir vorstellen, das ist ja absolut klar, dass wenn Menschen in verdichteter Zeitsituation zusammenarbeiten, dass da Kommunikation gut funktionieren muss, ist in deinem 101-Perlen-Buch, was den Rettungsdienst betrifft, ist da auch eine Perle diesbezüglich, was Kommunikation betrifft, drin?
Ja, das wäre unwahrscheinlich, wenn das jetzt ein Buch wäre von mir, wo da nicht auch irgendwo was mit Kommunikation drin ist. Aber bevor ich das ganze Buch durchblättere, ich habe tatsächlich eine, das ist sozusagen das Gegenteil vom Landwirt. Wenn der Notfallpatient sagt, er hat das Gefühl, dass er gleich sterben muss, dann geh bis zum Beweis des Gegenteils davon aus, dass er auch gleich reanimationspflichtig wird. Und da geht es also auch drum, das Besprechen mit dem Patienten und wenn jemand sowas sagt, ihm dann auch wirklich bis zum Beweis des Gegenteils das zu glauben. Und da habe ich gleich zwei klinische Beispiele, die mir dazu einfallen. Das eine ist es tatsächlich untersucht, und zwar bei massivem Herzinfarkt und bei Aortenaneurysmen. Ist das sozusagen ein diagnostisches Merkmal, wenn das der Patient sagt. Und wir haben ja draußen eingeschränkte Möglichkeiten. Und wenn man als Notarzt dann nachfragt, und häufig wird das ja dann auch untersucht, wie viel verloren geht bei einer Übergabe, das ist ein anderer Spruch noch, aber auch, wie häufig wir richtig lagen mit der Diagnose. Und wenn es um, in Anführungszeichen, einfache Dinge geht, die zu erkennen, also ST-Hebungsinfarkt zum Beispiel, dann liegen Notärzte so in 5% der Fälle falsch in größeren Studien. Das heißt aber, dass sie in 95% der Fälle richtig liegen. Das ist ja schon mal gar nicht schlecht. Aber wenn es unspezifische Beschwerden sind, dann ist es so, dass die Notärzte dann, und ich auch, in fast 50% der Fälle falsch liegen, weil wir halt einfach draußen nicht die diagnostischen Möglichkeiten haben und dann dauert es halt noch eine Zeit. Aber wenn jemand sagt, er wird gleich sterben, dann ist es sozusagen erstmal ernst zu nehmen. Und das bringt mich zu einer anderen Perle, die heißt, wenn die Kirche im Dorf ist, ist der Friedhof nicht weit.
Okay.
Und das bezieht sich eben auf diese ST-Hebung, die dann so ein bisschen wie eine Kirche aussieht. Mhm. Also das EKG schaut so ein bisschen aus wie eine Kirche. Und dann weißt du, okay, gut, das ist da findet irgendwas transmural statt. Das ist eine größere Geschichte. Das muss man jetzt wirklich ernst nehmen. Und da hatte ich auch eine Patientin, das war so die dritte Atemnotpatientin in Reihe an dem Tag. Und die ersten beiden waren Hyperventilationstetanin bei jungen Frauen. Und das war wieder eine junge Frau, also 40, aber trotzdem für was Kardiales eher jung. Und was die dritte in der Reihe war, und wir machen die macht die Tür auf, macht selber die Tür auf und sagt, ach, sie kriegt so schlecht Luft. Und wir denken so, okay, es ist jetzt die dritte in der Reihe, aber wir schreiben halt trotzdem EKG und legen das EKG an und sehen fette Kirche, fette ST-Hebung, komplette Vorderwand und 10 Sekunden später fängt sie an zu flimmern. Mhm. Und das war ein Einfamilienhaus mit so einer Panzertür. Wenn sie uns die Tür nicht aufgemacht hätte, die Feuerwehr und die Fenster waren auch alle vergittert, mindestens eine halbe Stunde bis Stunde gebraucht, bis man da drin gewesen wäre. Also sie wäre tot gewesen. Ja.
Puh.
Puh. Aber zu vielleicht noch was Lustiges zu Kommunikation. Ich hatte ein anderer Patient, und zwar heißt da die Perle, hör dem Patienten zu, er wird dir die Diagnose mitteilen. Und es gibt eine Studie aus den 80ern, die haben geguckt, wie viel von der Anamnese war für die definitive Diagnose zuständig. Und dann hat sich gezeigt, dass in über 80% der Fälle die Anamnese ausschlaggebend war für die definitive und richtige Diagnose. Und das Ganze ist in den 90ern nochmal wiederholt worden mit exakt dem gleichen Ergebnis. Und 2000 ist das Ganze nochmal wiederholt worden. Und tatsächlich reicht eine gute Anamnese in 80% der Fälle, um die definitive Diagnose zu finden. Und jetzt kamen wir zu einem Patienten, der Meldebild war bewusstlose Person. Wir kommen dahin und das ist ein Mann mittleren Alters, so Ende 50, also nicht viel älter als ich. Und uns wurde berichtet, er sei auf dem Stuhl gesessen, plötzlich aufgesprungen, hätte sich an die Brust gefasst, hätte einen Schrei von sich gegeben und wäre dann bewusstlos zusammengesackt. Als wir ankommen, A, B und C stabil, D klart er langsam auf und wir kriegen so aus alten Arztbriefen mit und von der Anamnese drumherum, was ihm so fehlt. Er ist ein Diabetiker, der wenig compliant ist. Der aktuelle Zucker, den wir messen, ist über 400. Er ist Alkoholiker, riecht auch sehr nach Alkohol. Er hat eine KHK, er hat eine PAVK. Und wir sind jetzt nicht so richtig sicher, wie wir ihn anmelden sollen. Ja, er sagt, wo tut's denn weh? Ja, Thorax und Abdomen tut's weh. Und zwar so richtig. Gibt's viele Möglichkeiten der Differentialdiagnose. Und dann gucke ich ihn an und sage, ja, wir wissen jetzt nicht so recht, wie wir sie anmelden sollen. Kopf oder Thorax oder Abdomen. Und dann sagt er, ach, ich weiß, das ist akut on chronic Pancreatitis. Hatte ich schon mal. Ist wieder genau der gleiche Schmerz. Und dann haben wir ihn in die Klinik gefahren und bei Aufnahme hat er einen Ranson Score von 4 gehabt. Also eine fette Pancreatitis, ist auch gleich auf die Intensivstation und ist dort auch 3 Wochen geblieben mit akuter ethyltoxischer Pancreatitis. Ja.
Ich liebe deine Geschichten, die sind großartig.
Er wird dir die Diagnose mitteilen.
Ja, also wenn es nach mir geht, könnten wir diese Session so weiterführen, aber ich fürchte, dann kauft ja keiner mehr dein Buch immer. Also das wollen wir jetzt, das wollen wir nicht.
Da sind noch 97 andere.
Ich finde es toll, ich finde die Geschichten toll und was ich auch gerade nochmal überlegt habe, das Gute an diesen Aphorismen ist ja, dass man so auch generell mal drüber nachdenkt über viele Sachen und auch sein eigenes Handeln mal so ein bisschen hinterfragt. Und Ja, also auch gerade zum Beispiel davon, als du von der Critical Illness Neuropathie gesprochen hast, das ist was, man muss wirklich sich immer mal wieder reflektieren. Solche kleinen Sprüche, diese Perlen sind klein, aber sie können große Effekte haben. Deswegen, also finde ich das
und
toll.
Und es ist, wenn es was dazu gibt, dann habe ich das ausgegraben. Mhm. Und das vielleicht lustigste Kompliment zu dem anderen Buch, zu den 101 Anästhesieperlen, habe ich neulich von einer Kollegin bekommen. Sie hat gesagt, sie hat das verschenkt. Und eine junge Kollegin, und die hat das dann wohl benutzt, um mit einer Kollegin von ihr zu diskutieren über irgendwas, was sie machen wollte. Und daraufhin hat die Kollegin gesagt, ist das wieder aus diesem Terroristenbuch?
Yeah!
Weil offensichtlich da irgendwas, habe ich wahrscheinlich irgendwas geschrieben, neuere Evidenz, was an irgendwelchen alten Zöpfen gezogen hat.
Knipp.
Und ja.
Richtig cool. Also ich gehe ja davon aus, dass diese Serie sich weiter fortsetzen wird mit den 101 Perlen. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Aber so wie ich dich kenne, machst du das bestimmt weiter. Ich danke dir, dass du dir heute Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen und etwas aus deinem Leben und aus deinem Buch zu erzählen. Das hat riesen Spaß gemacht. Und ja, die Informationen zu deinem Buch, zu deinem neuen Buch und zu deinem alten Buch und den anderen Büchern, die du schon geschrieben hast, die kommen natürlich in die Shownotes. Und ja, lieber Marc, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Dankeschön. Danke, dass ich wieder dabei sein durfte. Danke.
Sehr gerne.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund! Bis zum nächsten Mal. Ciao.